Hier sind die Küstenfräulein.
Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin.
Wir brechen heute das Kacktabu. Wir sprechen über richtig unangenehme Dinge. Über Sex, darüber, was es heißt, keinen Sex in der Beziehung zu haben. Und wir sprechen über Mikropenisse und vor allem darüber, dass wir bei manchen Situationen, in die wir so geraten sind im Leben, uns doch ganz gerne eine kleine Vorwarnung gewünscht hätten. Ganz viel Spaß mit unseren Tabus. Wir hoffen, ihr findet euch darin wieder und schreibt uns gerne eure Tabus. Viel Spaß mit der Folge.
Liebste Robsi, ich habe mal wieder eine schöne Frage für dich vorbereitet.
Ach, was freue ich mich.
Ach, ich liebe das so. Und zwar, gab es bei dir in deiner Kindheit ein Tabuthema, also etwas, worüber bei euch im Haushalt, in deiner Familie nie gesprochen wurde?
Mhm, na klar, ich komme ja aus einer sehr verkorksten Familie, die sozialistisch geprägt war. Und wir hatten das Tabuthema Sex, definitiv. Also Sex und die Entdeckung des eigenen Körpers und sowas alles, das war total tabuisiert.
Krass.
Zähneputzen war auch so ein Tabuthema. Zähneputzen musste man nach Ansicht meiner Eltern nicht, bevor man nicht die zweiten Zähne hatte. Also die Milchzähne mussten nicht geputzt werden. Das ist ganz schlimm. Rückblickend, das ist wirklich richtig schlimm.
Krass.
Ja, aber Sex war definitiv unser Tabuthema. Darüber wurde nicht gesprochen. Auch zur Entdeckung des eigenen Körpers. Also solche Sachen wie Masturbation, die machten krank. Definitiv. Es ist böse und macht krank. Ja, das war unser Leit-Tabuthema. Es gab auch noch etliche andere, aber ich würde sagen, das war das Vorherrschendste. Und bei euch?
Nehmen wir jetzt an, dass deine Eltern nie masturbiert haben in ihrem Leben?
Ich möchte darüber nicht nachdenken, Carina.
Okay.
Ich möchte bitte nicht darüber nachdenken. Und bei euch so?
Also was mir da als erstes einfällt, ist eigentlich, dass Sex und Selbstbefriedigung bei uns ein Antitabuthema eigentlich war.
Also, wie erfrischend.
Meine Mutter hat mir sogar erklärt, wie man gut masturbiert.
Das wäre meiner Mutter im Traum nicht eingefallen. Könnte aber auch eine Generationsfrage sein.
Ich bin wirklich meiner Mama so dankbar dafür. Wir Mädels, wir haben sogar unsere Vaginen damals verglichen und geguckt.
Ach,
wer hat denn andere innere Schamlippen als die andere? Und also es war total selbstverständlich für uns. Es war auch völlig selbstverständlich, dass mein Bruder, dass der auch nackt ist im Beisein seiner Schwestern. Und das war einfach so stinknormal bei uns. Ich glaube, als ich drei war, war mein Lieblingsbuch Peter, Ida und Minimum. Das war ein Aufklärungsbuch schon. Da ging es darum, wie Sex funktioniert. Also ich wurde genau aufgeklärt mit meinen älteren Geschwistern zusammen. Und für mich war das von vornherein immer was ganz Normales, dass Menschen Sex haben und dass sie masturbieren. Und ich habe irgendwann, das war auch ein richtig unangenehmer Moment für alle Beteiligten. Wir sollten irgendwann mal in der, weiß ich nicht, zweiten, dritten Klasse oder so. Unser
Auf Befehl masturbieren.
Und, ja. Ja. In der Schule.
Ja.
Wir sollten in die Schule unser Lieblingsbuch mitbringen. Und ich habe das Buch Ach, so ist das mitgebracht. Das war ein Aufklärungsbuch. Und zwar richtig süß. Das kann ich, wobei, na gut, ich habe es jetzt auch 20 Jahre nicht mehr gelesen. Aber zum damaligen Wissensstand war das total frech und neckisch und offen. Und das habe ich da vorgestellt, während alle anderen so ihre Wendy und ihre Pferdebücher und die Delfinbücher vorgestellt haben. Und ich so, und hier ist die Seite, da ist eine Klitoris abgebildet. Und da waren auch Zoten drin. Also ganz crazy, sexwitzig. Ich meine, das Wort Zoten, das ist schon irgendwie richtig 90er, ne?
Ja.
Also deswegen, ich glaube, so richtige Tabuthemen hatten wir in meiner Familie nicht. Ein Tabuthema war, glaube ich, immer eher so die Beziehung meiner Großeltern und was wir daraus hätten lernen können, was da nicht stimmt. Aber ich glaube, das hat einfach niemand so richtig wahrhaben wollen oder reflektieren wollen. Das haben wir erst später gemacht, aber das haben wir wenigstens dann. Auch als Familie sind wir das angegangen. Aber wir hatten auch, dadurch, dass wir immer wenig Wohnraum zur Verfügung hatten, war alles, was in so einen Körper reinkommt und auch wieder raus muss, das war für uns irgendwie total selbstverständlich. Wir haben auch so ein schönes Wort fürs Kacken. Also Kacken heißt in meiner Familie Zimmer aufräumen.
Okay. Ja. Das
innere Zimmer, ja. Meine Mama hatte mal einen Partner, der war irgendwann Weihnachten, weil er verschwunden, so eine halbe Stunde, wie das ja manchmal so Männerklischee ist, die verschwinden, du denkst, sie haben das Land verlassen, sie sind Zigaretten holen gegangen,
ja, genau.
Kommen niemals mehr wieder.
Ja.
Ja, aber die waren einfach nur kacken. Und der kam irgendwann wieder, wir haben ihn so vermisst, wir hatten, glaube ich, Activity gespielt und auf ihn gewartet, dann kam er wieder und sagte, nur, ich habe nur kurz das Zimmer aufgeräumt. Hat er natürlich nicht, aber seitdem heißt es bei uns Zimmer aufräumen.
Ah,
und
ja.
Ich, ich finde schon, das Thema Kacken ist schon irgendwie charmanter, wenn du dafür so ein Nickname hast, so einen Spitznamen.
Wenn der irgendwie witzig und spritzig ist, ja, aber wenn der Nickname dafür sehr kleinstkindlich ist und dann über lange Zeit weiter transportiert wird, finde ich das sehr befremdlich, wenn ein 14-jähriger junger Mensch sagt, ich muss mal eben Dutt machen. Finde ich schon komisch.
Wir hatten auch eine Phase, wenn die bei den Kindern Dutti machen.
Ja, also das verliert sich dann ja auch irgendwann. Ja. Und dann findet man ja ein neues Synonym dafür. Mhm. Aber also über das Kacken haben wir in der Familie eigentlich auch nicht gesprochen.
Aber
also, dass wir es alle müssen, ja. Und dass es dann auch nicht nach Jasmin duftet. Aber da wurde auch, also wurde generell nicht besonders offen über irgendwas gesprochen. Also nackt sein war völlig okay, dass man da irgendwie so nackt durchs Haus lief. Also meine Eltern auch vor mir, als ich noch kleines Mädchen war. Aber thematisiert wurde das halt nicht. Man sprach darüber halt nicht. Religion war auch so eine Sache, über die wir nicht sprachen. Gab's auch nicht. Also
ja.
Jeder hat da ja seine Haltung. Meine Eltern waren halt absolut gläubige Atheisten, haben das auch intensiv praktiziert und fanden auch jeden Anflug meiner Gedanken, also mich damit mal auseinanderzusetzen, mich mal zu fragen, wie ist das eigentlich hier mit Gott und den Religionen und so, und ist ja doch ganz interessant. Das fanden die auch total verwerflich. Also es kam gleich, das war fast genauso böse wie Masturbation.
Masturbation.
Ja, genau.
Hm. Abgefahren. Ich finde ja immer das Thema, wie nennen wir es jetzt, das Thema Zimmer aufräumen.
Mhm.
Ihr dürft das gerne für euch zu Hause adaptieren, wenn ihr mögt. Das ist ja in meiner Wohnung, ne? Es ist ja ein Einzimmer-Apartment hier. Es ist ein innenliegendes Bad. Also wenn hier ein neuer potenzieller Partner groß muss bei mir im Bad, muss ich es zwangsläufig hinterher wegriechen. Ja, wir müssen es gemeinsam wegriechen.
Mhm.
Und ich
wegatmen?
Find's, ja, ich finde es tatsächlich viel angenehmer, einfach zu sagen, hier, ey, boah, kannst du mal die Balkontür aufmachen? Weißt du, und das einfach offen anzusprechen und zu sagen, so gleich ist das hier raus, als dieses, das mag ich auch immer gar nicht, auch auf Frauentoiletten, wenn die so alle Türen verriegeln und ich immer denke, Leute, wie soll die Luft, wie soll es weggehen? Das verpufft ja jetzt nicht von innen. Warum verbarrikadierst du das so, damit ich mich doppelt erschrecke, wenn ich jetzt in diese hermetisch abgeriegelte Toilettenkabine gehe? Es ist doch viel schneller für alle vorbei, wenn das sich jetzt einmal kurz überall hinlüftet und dann ist es auch weg.
Da hast du recht, aber mit solchen Fragen beschäftige ich mich gar nicht. Ich bin nämlich der totale Superheimscheißer.
Mhm.
Also wenn ich irgendwo bei Freunden bin und dort übernachte oder so, oder dann natürlich im Hotel oder in einer Ferienwohnung oder Ferienhaus, wir fahren ja auch sehr gerne nach Dänemark, da gilt das natürlich nicht. Aber ich würde zum Beispiel nicht, es sei denn, mich überkommt plötzlich ein Durchfallkrampf oder sowas und ich kann es halt nicht steuern, aber ich würde auch im Büro oder irgendwo anders auf einer Autobahnraststätte, da sowieso nicht, weil das finde ich eklig. Ich würde mir das irgendwie eher verkneifen. Ich glaube sogar, dass mein Körper das von alleine macht, also unterbewusst, dass er das unterbewusst steuert und sagt, nee, du musst nicht, du musst gar nicht, du musst einfach auch die nächsten 12 Stunden nicht. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann auf einmal, ach, du musst ganz schnell auf Toilette. Das ist für mich, also Tabuthema würde ich es nicht nennen, aber es ist für mich schon auch so ein bisschen tabu, einfach so in der Öffentlichkeit mein Zimmer aufzuräumen.
Guck mal, und das finde ich total crazy. Also das hatte ich früher auch. Also ich kannte das auch so bei Arbeitgebern, dass du genau wusstest, okay, die geht jetzt auf diese Toilette. Das ist diese Toilette, wo wir alle scheißen gehen, weil uns keiner sieht und keiner die Zeit stoppt. Aber ich habe mir das maximal abgewöhnt. Also ich habe sogar mal irgendwann mal bei mir selber beobachtet, dass ich in der Partnerschaft, wo mein Partner einfach wahnsinnig lange und viel auf Toilette Zeit verbracht hat, dass ich da meinen eigenen Kackrhythmus dem angepasst habe. Also ich konnte ganz oft nicht, weil ich musste das immer quasi wegdrücken, weil der einfach nicht vom Scheißhaus gekommen ist.
Der hat ein sehr großes Zimmer.
Richtig, wirklich. Ganz schlimm. Und danach hatte ich so eine Trotzreaktion und habe gedacht, so, und jetzt höre ich einfach auf mit diesem ganzen, nee, ich will nicht, dass jemand dabei ist oder und das riecht unangenehm oder man hört das. Ich habe damit einfach aufgehört und ich musste auch damit aufhören, weil ich einfach jeden Tag so viel unterwegs bin. Wenn ich Heimscheißerin wäre, das wird nicht funktionieren. Also ich hätte richtig Verstopfungsprobleme. Ich würde richtig meinem Darm was Schlechtes tun. Und der Darm ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Organ.
Das stimmt. Also da muss man das tatsächlich ändern. Also ich bin da auch schon lockerer geworden. Deutlich lockerer. Aber es hängt schon so ein bisschen davon ab, wo ich bin, wie hoch die Gefahr ist, dass jemand reinkommt. Und so. Also das Ist schon so, aber ich habe mich auch schon weiterentwickelt tatsächlich.
Ja, also ist ja nicht so, dass man sich nicht trotzdem irgendwie beeilt so, mhm, ne? Und ganz schnell auf Spülen drückt und diese ganzen, mhm, Klassiker. Aber ich spare mir das alles jetzt. Zumal ich tatsächlich auch so einen nervösen Darm habe, wenn Dinge mir wirklich sehr, sehr wichtig sind.
Mhm.
Im besten Fall habe ich Gelegenheit, vorher noch auf Toilette zu gehen. Ich weiß aber auch, wenn ich jetzt nicht auf Toilette gehe, sobald ich auf der Bühne stehe, ist das vorbei. Also ich muss ja nicht die ganze Zeit meine Arschbacken zusammenkneifen, mhm, darauf kann ich mich immer verlassen. Aber mittlerweile sehe ich das total als Bonus, weil ich denke, wie befreiend ist das denn? Das, mhm, ist doch total entschlackend. Mein Darm ist rein, alles ist raus, ich bin frisch, ich wiege spontan 1,5 Kilo weniger gefühlt.
Das ist ein Argument, Carina, ich sollte nochmal drüber nachdenken.
Ja. Und jetzt breche ich eines der größten Tabus, was wirklich ein ganz schlimmer Zustand ist, das sind Toiletten auf Friedhöfen. Und wenn ich Beerdigungen habe, manchmal vor 250 Leuten, du weißt, die Presse ist da, das sind wahnsinnig viele Menschen, es ist ein unfassbar wichtiger Tag, es ist viel wichtiger als jedes Festival oder, mhm, sonst was, Radio auf dieser Welt, weil, mhm, so what, wenn ich auf einem Festival, wenn ich da einen falschen Fakt nenne oder einen dummen Witz mache, bei dem ich hinterher denke, oh, war jetzt nicht so klug, Frau Darwart, so what, da haben alle eine gute Zeit, da denken die einfach nur, Carina, was war mit dir los?
Mhm.
Aber bei so einer Beerdigung, da darfst du das nicht versauen.
Nee.
Das geht einfach nicht. Und deswegen ist der Druck da viel, viel größer, als wenn ich jetzt vor 5000 Menschen stehe.
Mhm.
Und deswegen muss ich manchmal, und das ist echt doof, Beerdigungen sind häufig vormittags. Ich trinke auf dem Weg dahin einen Kaffee. Ich komme da an und denke so, ja.
Das war's mit dir.
Schade jetzt. Wie kommen wir alle aus dieser Situation wieder raus? Und es sind halt manchmal wirklich verheerende Toiletten. Auf Friedhofstoiletten schlafen häufig Obdachlose, die sehen auch entsprechend aus und die riechen auch so.
Oh nein.
Und ich habe dafür mittlerweile einfach so ein, für mich ein Erste-Hilfe-Set. Ich habe so diese Auflagen für die Toiletten, ich habe Desinfektionsmittel, ich habe immer eine Urinella am Start. Mich, mhm, schockt das alles gar nicht mehr, weil ich einfach denke, wir haben alle was davon, wenn es mir auch gut geht. Und es ist, in dem Falle ist es einfach Druck, der sich entlädt.
Mhm.
Und trotzdem denkst du dann, oh mein Gott, und gleich kommt da jetzt so eine 86-jährige Oma nach dir aufs Klo und du sagst so freundlich Hallo und die sieht so eine halbe Stunde später hin, ach ja, das war die Rednerin, die hat gerade schön geschissen.
Ja, sie können aber ordentlich stinken, Jungfrau.
Ja, ah, da kommt ja was. So, und dann denkst du, ja, vielleicht hat sie ja auch gerade gekackt. Was zur Hölle? Warum machen wir so ein Riesending daraus? Das heißt, das ist sogar eine offiziell anerkannte Angststörung tatsächlich. Die hat sogar diesen fancy Namen Parkopresis. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht, ne? Aber dass wirklich mehr Frauen als Männer davon betroffen sind, dass sie gehemmt sind, scheißen zu gehen. Bei Männern ist das eher so, dass sie gehemmt sind, in der Öffentlichkeit zu pinkeln. Was man, wenn man hier auf der Reeperbahn in Hamburg guckt, eigentlich nicht so aussieht, als wäre es ein Problem, weil man sieht hier so viele Pimmel, wenn man die Straße entlang geht, weil sie überall hinpinkeln. Ja, und ich glaube, dieses Freipinkeln bei Männern, das ist eine Machtdemonstration.
Ich weiß es nicht.
Und Harndrang, also durchaus.
Wahrscheinlich auch Harndrang,
sie pinkeln schon, das kann ich sehen. Aber ich wollte
das
halt...
Das habe ich mir genau angeguckt, bei jedem einzelnen Pimmel.
Ich wollte das Geschlechtsteil halt einfach nicht sehen, ganz oft im Leben.
Muss ja auch nicht sein.
Was gibt's noch für Tabuthemen, sag mal?
Geld ist häufig ein Tabuthema, darüber wird ja in der Regel auch nicht gesprochen. Also was wie, ich habe Geldnot oder nicht, ich kann mir alles leisten oder nicht, wie viel ich verdiene. Das wird schon viel tabuisiert, sodass man sich ja im Grunde irgendwann abgewöhnt, danach zu fragen, also beziehungsweise gar nicht auf die Idee kommt. Also ich bin zumindest nicht nur so aufgewachsen, sondern erlebe das ja auch in meiner Umgebung, dass man Geld nicht ansprechen sollte.
Würdest du denn jetzt, wenn dich jetzt jemand fragt, der dich neu kennenlernt, irgendein Mensch, der mit dir befreundet sein möchte und dich morgen fragt, Roberta, was verdienst du denn eigentlich im Jahr? Würdest du das dem Menschen sagen, wenn du dem vertraust?
Ja, ich wüsste zwar keinen Grund, eben weil es eben nicht so ein sehr sozialverträgliches Thema ist, warum der mich das gleich am nächsten Tag fragen sollte. Das würde ich dann eher ein bisschen komisch finden, aber wenn sich das aus dem Gesprächskontext sowieso so ergeben hat, dass man so sagt, aber wo willst du denn noch hin? Und oder wenn man sich beruflich kennengelernt hat und man macht vielleicht auch einen sehr ähnlichen Job bei unterschiedlichen Unternehmen, würde ich schon eine Größenordnung preisgeben. Wenn die Situation, das Gespräch und mein Gefühl passen, würde ich das schon machen. Ich würde aber eher nicht mehr fragen und ich habe mich mit der Frage häufig beschäftigt und habe mich gefragt, was genau haben die eigentlich davon? Also was hätten diese Menschen gegen mich in der Hand? Weil das war meine erste Vermutung. Menschen sagen das nicht, weil man was mit gegen sie in der Hand haben könnte. Mhm. A, denke ich ja so gar nicht. Ich will ja gar nicht irgendwas gegen jemanden in der Hand haben. So feindselig denke ich ja gar nicht. Und ich habe mich das gefragt, was könnten die damit anstellen, zu wissen, wie viel oder wie wenig ich verdiene. Und können die mir da irgendwie einen Strick draus drehen? Also beklauen können sie mich nicht, so einfach.
Du sagst doch, mein Jahresgehalt ist so und so viel und hier ist übrigens meine Kreditkarte, genau. Und die PIN.
Ja, genau. So läuft es ja nun mal nicht. Also es trifft ja nicht mehr Aussage über mich als Mensch. Also wer meint, über mein Gehalt oder meine Vermögens- oder Nichtvermögensverhältnisse sich ein Urteil über mich bilden zu können, das ist ein Mensch, mit dem will ich eigentlich auch nicht wirklich viel zu tun haben, weil das ist mir viel zu oberflächlich. Mhm. Es gab Zeiten, da hatte ich sehr, sehr, sehr wenig Geld und musste tatsächlich auch auf den Flohmarkt gehen, um Dinge zu verkaufen, damit ich meinen Kindern Schuhe kaufen konnte. Und da war ich eigentlich kein anderer Mensch, da war ich genauso nett und bezaubernd wie heute.
Oh.
Ja, aber Geld, würde ich sagen, ist gerade in Gehaltsfragen häufig ein Tabuthema.
Tatsächlich ist das auch so, dass die meisten Deutschen glauben, dass sie ein durchschnittliches Gehalt beziehen. Das ist statistisch belegt. Und der Grund dafür ist, dass die Leute einfach nie übers Geld sprechen. Also alle sortieren sich im Mittelfeld ein, obwohl sie vielleicht deutlich darüber oder darunter liegen. Sie werden es nur einfach nie erfahren, weil sie einfach selber nicht danach fragen.
Mhm.
Das finde ich schon krass. Und ich gerade als selbstständige Frau bin total pro, lass da mal offen und ehrlich drüber sprechen. Also mit anderen selbstständigen Frauen tausche ich mich ständig über Gagen aus.
Mhm.
Weil das muss sein, auch mit Männern. Weil wir Frauen können uns nicht darüber beschweren, dass wir schlechter bezahlt werden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir besser bezahlt werden.
Mhm.
Also ich muss schon auch was fordern und nicht immer nur sagen, ja, okay, wenn du meinst, das ist das Übliche, dann ist es okay. Sondern man muss auch nachfragen, hey, bekommt XY genauso viel wie ich.
Ja, bei euch ist es auch nochmal ganz speziell, aber ähnlich läuft es ja im Coaching auch. Da spricht man sich jetzt nicht ab, aber man weiß ja auch ungefähr, wie viel die anderen so verlangen und man kann sich ja auch sehr einfach erkundigen. Das ist bei euch ein bisschen schwieriger, weil es ja da um Gagen geht und ganz individuelle Engagements. Aber so ein Coaching-Satz ist ja dann schon irgendwie mehr oder weniger genormt und den findet man ja auch schnell raus. Also auch damit geht man eigentlich transparent um.
Ja, und es macht den Marktpreis auch besser, wenn alle irgendwie sich das auch wert sind, ne? Man muss schon auch in der Branche sehen, dass man irgendwie einen Preis findet, gerade wir Frauen, den wir auch halten und den wir einfordern und nicht sagen, komm, nee, auch heute mache ich es mal für 200 weniger.
Mhm.
Bin ich gar nicht für.
Ja.
Aber, und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, dieses Thema, wenn ich mehr verdiene als ein Mann, und das kommt gar nicht so selten vor beim Dating, dass ich so ein Bauchgefühl habe von, ich verdiene mehr, und er hat irgendwie so ein Störgefühl damit. Ich glaube, also im Dating ist das noch nicht ganz ausgeglichen. Ich glaube, so ein bisschen dieses Gefühl, dass der Mann gerne mehr verdienen möchte, um zu zeigen, hier, komm, Schatz, ich kann mir das leisten, das ist noch nicht gleichberechtigt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Mein Mann würde das ganz gut finden. Also er findet das völlig, also ihm ist das eigentlich völlig gleichgültig, wer von beiden mehr verdient. Da ist er super modell eingestellt. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das einige noch stört. Und ich kenne auch einige, die das stören würde, glaube ich. Also wenn ich ehrlich bin, kenne ich einige Männer, die damit ein Problem hätten.
Ja, und das
schade. Trotzdem sind es aber tolle Männer und super glücklich. Also mit denen ihre Frauen auch sehr glücklich sind. Aber in dem Thema sind die vielleicht auch noch ein bisschen speziell.
Finde ich auch total schade.
Ja, und es gibt ja auch noch weitere Tabuthemen. Es hört ja nicht auf, es reißt ja nicht ab. Zum Thema Sex nochmal, was ich vorhin von meinen Eltern erzählte. Da ist mir aufgefallen, in vielen, vielen Fällen wird nicht davon gesprochen, ob überhaupt Sex in einer Beziehung stattfindet. Wir gehen natürlich immer davon aus, dass in so einer Liebesbeziehung auch Sex eine Rolle spielt.
Mhm.
Mal eine größere, mal eine kleinere. Aber in ganz, ganz häufig, statistisch belegt sogar in mehr als 70% aller Fälle oder aller Beziehungen findet nach dem 7. Jahr gar kein Sex mehr statt.
Das verflixte 7.
Ja, und das ist eine erschreckende Bilanz und darüber wird häufig auch nicht gesprochen. Nun ist es ja auch nicht so, dass man durch die Stadt läuft und sagt, hört, hört, hört her, ich habe keinen Sex mehr in meiner Beziehung. Aber auch in Freundschaften und in einer Vertrauensbeziehung, die man zu Freunden ja pflegt, wird das ganz oft gar nicht angesprochen. Oder man würde es nicht preisgeben oder man behauptet dann vielleicht einfach, und das habe ich mehrfach schon erlebt, dass im Laufe meines Lebens auch mit Kolleginnen, mit denen man sich austauscht und so, man behauptet dann einfach, dass alles stimmt und in Wirklichkeit hat man schon jahrelang keinen Sex mehr. Und ganz fatal finde ich, wenn man davon ausgeht, dass das so okay ist. Also wenn das irgendwelche gesundheitlichen Gründe hat, dann ist das ganz was anderes. Aber wenn einfach die Beziehung einschläft, weil sich keiner darum kümmert und dann hat man keinen Sex mehr, dann finde ich, ist das eine Sache, die sollte man ansprechen. Und wenn man es mit Freunden nicht macht, und jetzt wird es richtig gruselig für mich. Viele tun das auch innerhalb ihrer Beziehungen nicht und sprechen auch mit dem Partner dann nicht darüber. Also Sex scheint wirklich ein heute noch sehr verbreitetes Tabuthema zu sein, weil man einfach nicht gerne zugeben mag, dass da so ein bisschen der Wurm drin ist oder halt nicht drin ist.
Ja. Wow.
Wow.
Apropos Wurm, dazu habe ich gleich noch eine Geschichte. Mhm. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich hatte mal eine Beziehung, in der lange, lange, sehr, sehr lange kein Sex stattgefunden hat.
Es müssen 4 Tage gewesen sein.
Und ich habe mich dafür geschämt.
Mhm. Ja, hast du es angesprochen?
Nee.
Mir ging das auch schon mal so und ich habe es auch nicht angesprochen, obwohl ich uns beide für enorm freizügig, ich meine, wir wissen ja jetzt von deiner Familie, wie freizügig ihr wart. Ich halte uns beide für sehr freizügig und sehr, sehr, sehr offen. Wir miteinander reden ja auch. Aber in der Zeit, als dir das passiert ist, waren wir noch nicht so eng befreundet. Und trotzdem haben wir es nicht fertiggebracht, darüber zu sprechen. Und ich habe auch mit meinem Partner nicht darüber gesprochen. Also uns war das natürlich bewusst, weil es hätte ja jeder mitbekommen, wenn wir Sex gehabt hätten. Aber wir haben es nicht thematisiert.
Ja, und ich finde es so abgefahren, dass man das als persönliches Scheitern empfindet. Also dass man, ich dachte wirklich, ich bin jetzt hier die Versagerin, aber es gehören ja sowieso 2 dazu, die nicht sich gekümmert haben, definitiv nicht.
Mhm.
Es hat sich angefühlt, als hätte ich als Frau versagt, als wäre das mein Job gewesen und das ist nicht mein verdammter Job.
Natürlich
es
nicht.
Ist ein 50-50-Job. Also,
na klar.
Aber man entwickelt sich eben auch weiter. Und neulich hat mir eine Freundin das Gleiche auch erzählt aus ihrer Beziehung und ich fühlte mich richtig, als sie das erzählt hatte, total erleichtert, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das jetzt zum ersten Mal in meinem Leben irgendeinem Menschen anvertrauen.
Und sie hatte das gleiche Gefühl, dass es an ihr lag?
Nee, sie hatte nicht das Gefühl, dass es an ihr lag, aber sie hatte einfach eine ganz große Scham, darüber zu sprechen und hatte das Thema schon wirklich viele Jahre getragen.
Mhm.
Und das
krass.
Ist so krass.
Mhm.
Und das bei Frauen wie uns, also bei dir, bei mir, auch bei ihr, Wir sind so sehr leidenschaftliche Frauen, uns wird immer unterstellt, dass wir viel Sex haben. Und wir haben ja auch super gerne Sex. Ich meine, wir reden hier auch in diesem Podcast viel über Sex. Aber es gibt einfach einen Moment in der Beziehung, wenn du lang genug nicht aufgepasst hast, dann ist das Ding einfach an die Wand gefahren.
Ja.
Und dann kommst du da einfach nicht wieder raus. Und das passiert allen. Das passiert den leidenschaftlichen, temperamentvollen Frauen genauso wie allen anderen Männern, das ist einfach etwas, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst und fertig.
Ja, das ist wirklich so. Im Paarcoaching wird das auch deutlich, wenn man sich da mit den Männern unterhält. Also man spricht ja auch mit den Coaches einzeln. Und häufig wird deutlich, dass die Männer diesen Weg zurück nicht mehr finden, dass sie das Gefühl haben, die Initiative müsse von ihnen ausgehen. Sie würden dann gerne die Frau mal wieder verwöhnen und grundsätzlich finden die oft ihre Frauen auch immer noch super begehrenswert und ganz, ganz doll sexy und hätten eigentlich auch Lust und haben, also in der Fantasie ist das auch richtig toll. Aber wenn es dann, wenn sie dann zur Tat, zur Tat schreiten müssten oder wenn einfach von jemandem die Initiative ausgehen müsste, dann sehen die Männer häufig die Verantwortung bei sich und dann finden die irgendwie diesen Angang nicht mehr. Möchten eigentlich gerne, aber die beschreiben das so, dass sie diesen ganzen langen Weg nicht mehr zurück können. Als wäre das einfach eine unüberbrückbare Distanz, die sie einfach wieder zurücklegen müssten und dann schaffen sie das irgendwie nicht. Vielleicht auch aus, unter anderem aus Mangel an eigenem Selbstbewusstsein oder vielleicht selbst auch der Idee, also nur weil es uns quält und wir denken, bin ich denn etwa nicht mehr begehrenswert, heißt es ja nicht, dass der Mann das nicht auch denken kann und sich auch wirklich fragt, findet sie mich denn eigentlich noch toll? Findet sie mich noch heiß? Begehrenswert? Hat sie noch Lust auf mich? Und vielleicht quälen auch oft diese Sorgen die Männer und dann kriegt man halt einfach diese Kurve nicht mehr.
Es ist ja auch ein Thema, oft, dass wir Frauen bluten, dass wir unsere Periode haben. Und ich hatte einmal das Erlebnis mit einem Mann, mit dem war ich bestimmt, weiß ich nicht, wir haben uns 5 Monate gedatet, weil heute datet man sich ja immer.
5 Monate?
Bis 1,5 Jahre. Und ich hatte irgendwann meine Tage. Ich möchte dazu einmal sagen, dass der erste Partner, den ich hatte, der ist, glaube ich, einfach ähnlich groß geworden wie ich. Für den war es alles völlig normal. Wir reden über unsere Geschlechtsteile, wir reden über Sex, Frauen bluten manchmal. Völlig normale Dinge. Und das heißt, ich hatte bei meinem ersten Sex schon kennengelernt, dass es völlig okay ist, dass wenn ich meine Tage habe, ich trotzdem begehrenswert bin. So mit diesem Wissen bin ich in mein Sexleben losgelaufen.
Ist ja auch so.
Ja, wow. Ist so. Und da kam irgendwann mit Ende 20 so eine harte Klatsche mit einem Typen, den ich wirklich lange getroffen habe. Und ich fand den toll, er fand mich toll. Und irgendwann hatte ich halt noch so ein bisschen meine Tage und dachte so, ja, ist jetzt nicht so, so what, nützt ja nichts, ne?
Mhm.
Und finde es auch nicht schlimm. Ich erwarte da jetzt auch kein Kunilingus, wenn ich meine Tage habe. Also wir sind keine Vampire, ist auch völlig okay. Aber für mich ist es in Ordnung dabei, Sex zu haben, wenn ich mich wohlfühle mit dem Mann. Und ich habe dem sehr vertraut und dachte, das ist hier völlig in Ordnung. Und der hat mir das Gefühl gegeben, als sei ich ein abstoßender Charakter. Als wäre das ekelerregend, als wäre das unrein, als wäre das wirklich was ganz, ganz Schlimmes, dass ich meine Tage habe.
Hat er das gesagt, nachdem er das selbst festgestellt hat, dass du blutest oder weil du ihm das gesagt hast?
Genau, ich hatte ihm gesagt, ich habe jetzt irgendwie mein Tampon oder was auch immer rausgenommen oder sowas. Und dann hat er reagiert, also mit einer Abwehrhaltung, als wäre irgendwie plötzlich irgendwie so ein Eitergeschwür aus mir aufgeplatzt. Also wirklich mit einer Reaktion, die war wirklich heftig, die war doll. Und ich fand die so verletzend in dem Moment. Ich fand es hat mich wirklich tief verletzt, dass ich das Gefühl hatte, ich wäre eklig. Und das ist das Normalste der Welt, dass Frauen ihre Tage haben.
Und bis dahin war das durch glücklichen Zufall nie passiert, dass du deine Regel hattest?
Ja, das Timing war halt irgendwie gut.
Oh, wow.
Ich meine, ach, 5 Monate ist jetzt auch keine dramatisch lange Zeit, ne?
Und dann war es auch spontan beendet? Oder wie? Weil du sagtest, das war am Ende der 5 Monate. War das Ende, der Grund fürs Ende? War es? Nee. Blutes? Nein, mit dir kann ich nicht mehr zusammen sein.
Also das Ende war...
jeden Monat?
Das Ende war, dass er mir dann irgendwann vorgeschlagen hat, wir könnten ja eine offene Beziehung führen.
Oh, wow.
Ja, wow, das war deep. Das war übrigens meine erste Konfrontation mit dem Thema offene Beziehungen, wozu ich auch heute immer noch nicht bereit bin. Danke. Aber danke fürs Angebot. Aber ohnehin möchte ich auch mit keinem Mann zusammen sein, der mich als eklig empfindet, nur weil ich Leben erschaffen kann und meine Periode habe. Dankeschön für gar nichts.
Also es gibt ja durchaus Männer, die mögen dann Sex nicht so gerne. Das können die dann ja auch für sich entscheiden, aber eklig finden und dann auch regelrecht abstoßend und das auch so deutlich machen, das halte ich auch für völlig weltfremd, ehrlich gesagt.
Er hätte ja sagen können, hey, lass mal lieber 2 Tage warten oder so, ne? Aber so diese Ekelreaktion.
Das ist nicht in Ordnung.
Also als hätte ich spontan neben mir so ein Schwein geschlachtet und gesagt, wollen wir da jetzt mal...
Wollen wir mal ein Opferritual machen?
Ja, bist du bereit?
Und gehen literweise Blut trinken und uns danach damit einschmieren.
Aber jetzt habe ich noch die Wurmgeschichte.
Ja.
Das Thema müssen wir noch mal kurz anreißen, denn es ist auch ein Thema, über das ich schon viel mit Frauen gesprochen habe. Und das Thema lautet Mikropenis.
Oh, wow.
Und es ist ein krasses Thema, denn wenn man es anspricht mit Freundinnen, die man länger kennt und irgendwann ergibt sich das so im Schnack abends, dass man sich halt austauscht über irgendwelche Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ich stelle doch relativ häufig fest, dass viele meiner Freundinnen, auch Freunde, Mikropenis-Erfahrungen gemacht haben. Und für alle Menschen, die das jetzt hören, also es ist völlig okay, wir haben alle total unterschiedliche Körper und ich finde, jeder Körper hat auch ein Match irgendwo und auch mehrere Matches gibt es für jeden von uns. Aber was mir wirklich geholfen hätte in dieser Situation, wäre eine Vorwarnung. Nicht dieses, ich packe das jetzt aus und denke, huch, na wo ist er denn? Das war einfach unangenehm. Es war für ihn unangenehm und es war für mich unangenehm, weil er wusste genau, wie ich reagieren werde. Und ich war in der Situation komplett überfordert. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und es hätte mir geholfen, einfach vorher, weil es ist ja ein weiter Weg, bis man da ankommt, das einfach anzusprechen.
Wie soll das dann laufen? Also wirklich, wie stellst du dir so eine Situation dann vor? Also so tatsächlich?
Einfach, hey Carina, ich habe richtig Lust mit dir zu schlafen. Ich will dir einmal mitteilen, dass ich einen Mikropenis habe.
Ja, aber damit kategorisiert er sich ja schon direkt. Also ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, dass du gerne um diese Überraschung gebracht worden wärst. Aber das ist ja so ein Merkmal, das man nicht unbedingt vorher klären muss. Also man sieht, ob ein Mensch hochgewachsen ist oder nicht so groß gewachsen ist und ein dunkler oder ein heller Typ ist oder untersetzt oder schlaksig oder was auch immer, aber da weiß man, worauf man sich einlässt. Wenn die Sympathie da ist und man den Menschen insgesamt begehrenswert findet, ja. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so weit gehen sollte, dass man sich sagt, ich hab Mikropenis, pass auf, wenn du jetzt diese Hose öffnest, dann erwartet dich da nicht viel. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das eine Sache ist, über die man vorher schon kategorisiert werden möchte. Generell frage ich mich wirklich, was müsste mich dazu bewegen, das damit rausrücken zu wollen? Und inwiefern gibt das zu viel Auskunft über meine Person oder inwiefern zeige ich dadurch ja, dass ich mich darüber auch definiere? Also ich finde das schon sehr problematisch. ich kann verstehen, dass du dieses Bedürfnis hattest, aber ich finde das ein bisschen sehr viel verlangt von so einem Mann, der das ja weiß, dass er einen Mikropenis hat und damit wahrscheinlich auch keine besonders guten Erfahrungen gemacht hat, weder in der Umkleidekabine beim Sport als kleiner Junge oder als Jugendlicher, noch bei seiner ersten weiblichen Begegnung. Das stelle ich mir sehr, sehr belastend vor. Und dann auch noch vorher sagen zu müssen, ah, übrigens, ich habe Mikropenis, damit, ich glaube, gefühlt würde er sich dann schon von vornherein selber entwerten, weil es für ihn ja ein Werteproblem ist.
Ja, aber das Thema wird noch viel größer. Wenn beide sehen, was da los ist.
Das kann ich mir, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube nur nicht, dass Männer das schaffen. Oder man nimmt sich für sich selber vor, so für die Zukunft, wenn man sowas erlebt hat, dass man sagt, dass man das anspricht und sagt, pass auf, sollte das bei dir so sein, freue ich mich, wenn du mich darauf hinweist. Und ich sag dir auch was zu mir. Ne, wenn man selber auch irgendwie irgendeine Besonderheit auf Lage hat, kann man das ja auch offen ansprechen. Also wenn das dein Anspruch an den Mann ist, der dann vielleicht mit dir im Bett landet, dann könntest du quasi in Vorleistung gehen und dann auch was preisgeben von dir, was vielleicht irgendwie nicht gewöhnlich ist oder so.
Ja, das ist ja auch okay, aber es war in dem Moment ein Elefant im Raum.
Mhm.
Ich find's ein bisschen lustig, warte, ich muss ganz lachen. So. Und es war so unangenehm. Beide wussten jetzt nicht, ja, okay. Also er hat mir angesehen, okay, sie weiß es jetzt. Und ich war so, das wird hier so nicht funktionieren.
Mhm.
Das reicht mir nicht. Nicht, weil ich eine oberflächliche, dumme Kuh bin, sondern Penetrationssex funktioniert so, dass penetriert wird. Das ist die Definition von Penetrationssex. So.
Da wirst du sicher nicht die Einzige sein.
Ja, genau. Und wenn jemand das ständig erlebt, könnte man doch versuchen, über eine vertrauensvolle Ebene vorher dafür zu sorgen, dass es für alle weniger unangenehm wird. Genauso wie ich ja vorher sagen würde, es ist mir voll peinlich, ich kann jetzt hier nicht lüften, aber ich muss jetzt hier nochmal
pupsen.
Ich muss jetzt hier nochmal richtig kräftig auf Toilette. Was soll ich machen? Das würde ich ja auch ansprechen. Lieber, als dass wir da uns beide angucken und denken, ja, da hat sie jetzt so ein großes Geschäft gemacht.
Ja, aber wenn man so ein bisschen davon ausgeht, dass der Mann mit dem potenziellen Mikropenis vielleicht nicht so eine Kindheit hatte, wie du sie beschrieben hast, sondern eher eine, wie ich sie beschrieben habe und eben nicht ganz offen und freizügig in der Familie verglichen wurde, wie sehen eigentlich deine Schamlippen aus und wie sieht meine Eichel aus oder so, und das eben nicht ganz frei besprochen wurde, dann wird eben auch das tatsächlich totgeschwiegen. Und der arme junge Mann wird dann von seinen Eltern einfach so ins Leben entlassen mit null Informationen. Und das bisschen an Informationen, was er bekommt, ist über Freunde, über Pornozeitschriften oder kleine Pornovideos, in denen er dann natürlich irgendwann im Laufe seines Lebens merkt, da ist irgendwas anders. Also an mir ist da was anders als an anderen. Und dann steht er da mit diesem Wissen und weiß nichts damit anzufangen. Und man geht dann ja auch eher nicht so als Mann. Männer sind dann ja häufig auch nochmal nicht ganz so freizügig wie Frauen. Ist ja leider auch oft so, immer noch. Dann geht man ja auch nicht los und lässt sich beraten. Entschuldigen Sie, ist hier die Beratungsstelle für Mikropenisse? Das gibt's ja nun auch nicht. Man weiß ja häufig auch gar nicht, mit wem rede ich da jetzt drüber und wie stelle ich mich so auf im Leben, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wie kriege ich das hin, eine Beziehung zu führen und auch Sex und erfüllenden Sex zu haben? Das stelle ich mir unheimlich problematisch vor, weil einfach nie gesprochen wird. Und dann ist dann der nächste Sprung zum Thematisieren im Vorspiel quasi oder im anbahnenden Vorspiel, glaube ich, ist sehr, sehr schwer. Fast unmöglich.
Glaube ich auch, aber diese Situation, die danach kommt, ständig aushalten zu müssen mit Frauen, ist viel, viel schlimmer.
Ja, das stimmt.
Also dann würde ich lieber 3 Dates warten und hoffen, dass die Frau sich wirklich schon echt anständig in mich verknallt hat, dass sie das mitträgt. Mit Offenheit und auch mit Sextoleranz, dass man sagt, hey, aber ich kann viele andere Sachen richtig gut und das zeige ich dir jetzt mal.
Ja.
So, und diese Gelegenheit hast du einfach gar nicht, weil in dem Moment, wo du das auspackst, und ich habe wirklich, wirklich viele Geschichten davon schon gehört, also es ist nicht so selten, und dann ist es immer sofort vorbei und man denkt so, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Keiner weiß es in dem Moment. Und da ich sage ja nicht, dass ich da den Masterplan oder die Superlösung für alle Mikropenisse hätte. Aber ich weiß, dass diese Situation, in die beide da gebracht werden, auch nicht schön ist. Genauso für beide. Weil ich will ja auch kein schlechter Mensch sein.
Nee, bist du ja deswegen auch nicht. Wir stellen also fest, Körperlichkeit ist tatsächlich auch ein ganz, ganz großes Tabuthema. Und es könnten sich viele viel Kummer und viel Grübelei ersparen, wenn sie auch damit einfach offen und ehrlich umgingen. Und tatsächlich, keines der angesprochenen Themen heute ist doch eigentlich wirklich ein Tabu. und muss doch nicht wirklich ein Tabu sein.
Hm. Was haltet ihr davon? Wie würdet ihr das kommunizieren? Und überhaupt, wenn ihr uns gerne hört, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen und Freunde. Das könnt ihr im WhatsApp-Status machen, das könnt ihr bei Instagram machen. Das hilft uns sehr. Ich muss noch mal kurz ein Fun-Fact teilen über Kondome. Ich musste irgendwann erfahren, dass dieses kleiner Penis, großer Penis-Thema für Männer offenbar so groß ist, dass wenn auf einer Kondomverpackung steht, super sensitiv, dass die für kleine Penisse gemacht sind.
Das wusste ich nicht.
Ja, ich habe das erfahren. Ich dachte, wow, das ist hier richtig super gefühlsecht, super, super gefühlsecht. Aber es hat einfach niemals irgendein Penis da reingepasst, weil es so tabuisiert wird, dass das nicht mal auf der Verpackung steht.
Das ist ganz schön traurig.
Das ist aber auf jeden Fall ein Thema, da wird uns eure Meinung auch brennend mal zu interessieren. Was haltet ihr davon? Wie würdet ihr das kommunizieren? Und überhaupt, wenn ihr uns gerne hört, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen und Freunde. Das könnt ihr im WhatsApp-Status machen, das könnt ihr bei Instagram machen. Das hilft uns sehr. Und wir haben natürlich noch einen Tipp für heute vorbereitet zum Thema Tabuthemen. Das ist nämlich der Instagram-Kanal Mädelsabende. Das ist ein Kanal von Funk. Das ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Und ich folge denen wahnsinnig gerne, weil die mit ganz, ganz vielen Tabuthemen aufräumen und sie überhaupt ansprechen und darüber aufklären. Und ganz oft, wenn ich so über deren Seite scrolle, denke ich so, ach, das haben andere auch? Oh, süßte. Oder ganz gegenteilig, dass ich denke, okay, wow, das haben andere, da bin ich auch mal froh, dass ich das wenigstens mal nicht habe. Auch das tut manchmal gut. Also ein richtig schönes Netzwerk für alle, die sich als Frau definieren. Wir haben uns gefreut, dass ihr uns wieder so schön zugehört habt und wir sagen einfach mal so, bis später.
Bis die Tage.